Hallo und herzlich willkommen zu dieser 13. Episode von Das ist Lean Hospital. Es wird vielleicht die letzte Ausgabe vor den Weihnachtstagen und ich möchte diese Zeit nutzen, um ein Thema zu eröffnen, das mich in der öffentlichen Wahrnehmung und Debatte immer wieder überrascht, weil es praktisch überhaupt nicht vorkommt. Es geht nämlich um Krankenhausführung oder vielmehr um Krankenhausnichtführung. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Branche gibt, in der die Führungsstrukturen und Führungspraktiken derart komplex, widersprüchlich und letztlich voller Verantwortungslosigkeit daherkommen wie im Krankenhaus. Schaut man genauer hin, muss man eigentlich konstatieren, im Grunde ist Krankenhaus in der heutigen Struktur unführbar. In dieser Episode möchte ich mit Ihnen diskutieren, warum ich das so sehe. Viel Vergnügen also, ich bin gespannt auf Ihre Reaktion. Eine erfolgreiche Therapie beginnt bekanntlich mit der bedingungslosen Anerkennung der Realität und eine dieser Realitäten lautet, Krankenhäuser sind faktisch unführbar. Denn in letzter Konsequenz bedeutet führen, die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen und sie dann konsequent umzusetzen. Vor allem im Hinblick auf das große Zukunftsfeld Organisation und Prozesse weist Krankenhaus hier erhebliche Mängel auf. Organisatorische Entscheidungen werden nicht, zu langsam oder mit einer Kompromisslösung getroffen. Oft gilt auch das Recht des informell Stärkeren. Es setzen sich öfter persönliche Eigeninteressen durch oder es werden Kompromisse eingegangen, als dass sich die beste Entscheidung für das Unternehmen oder für den Prozess oder gar den Patienten oder die Mitarbeitenden durchsetzen würde. Und Kompromisse sind bekanntlich das, was keiner will. Auf Dauer kompromissgetrieben überleben kann man vielleicht in der Politik. Im Unternehmen bedeutet ständiger Kompromiss meist Stillstand oder Rückschritt. Die Gründe dafür sind vielfältig, die Wirkungen auch und beides werde ich in diesem Podcast zeigen. In der Krankenhausorganisation existieren unendlich viele Machtzentren mit wachsender Tendenz. Immer mehr Chefärztinnen und Chefärzte, diverse Pflegeverantwortliche in immer mehr Hierarchien, eine wachsende Anzahl von Berufsgruppen, Funktionen und externer Partner, alle in unterschiedlicher Leitungslinie. Wer ist in einer solchen Organisation eigentlich noch wirklich verantwortlich für irgendetwas? Wie kommen sie zu Entscheidungen bzw. zu guten Entscheidungen? Wer trifft sie und wer ist dann zuständig dafür, diese Entscheidungen auch umzusetzen? Aus meiner Sicht ist hier sehr vieles im Unklaren. Haben Sie sich einmal gefragt, wer für die Behandlung eines einzigen Patienten zuständig ist? Für seinen gesamten Verlauf oder konkreter dafür, dass er in der kürzestmöglichen Zeit behandelt wird? Also Stichwort Verweildauer. Ich stelle mir ständig die Frage und finde keine zufriedenstellende Antwort. Die meisten sind der Meinung, primär verantwortlich seien der Chefarzt oder die Chefärztin der jeweils hauptbehandlungsleitenden Abteilung. Schließlich steht Verweildauer sehr oft als Kriterium in ihren Zielvereinbarungen. Bei niemandem anders, außer dem Geschäftsführer bzw. der Geschäftsführerin vielleicht. Als Verantwortlicher müsste der Chefarzt also über die Möglichkeit verfügen, maßgeblichen Einfluss auf diejenigen auszuüben, die daran mitwirken, dass das gesetzte Ziel erreicht wird. Auf die Mitarbeitenden anderer Berufsgruppen und die anderer Bereiche. Einfluss nehmen bedeutet in erster Linie Entscheidungen treffen dürfen und die Macht und die Möglichkeit besitzen, diese Entscheidungen auch umzusetzen. Über diesen Einfluss verfügen Chefärztinnen und Chefärzte immer weniger. Werfen wir einen kurzen Blick zurück in die Historie von Krankenhausorganisationen. In der vermeintlich guten alten Zeit haben Chefärztinnen und Chefärzte den medizinischen und organisatorischen Ton angegeben. Alles richtete sich darauf ein, ihren Anweisungen zu folgen. Sie waren die wahren Kompetenzträger für Medizin und Verantwortliche für die Abläufe. Pflege kümmerte sich um sehr vieles oder um fast alles, ganz in diesem Sinne. Eine Diskussion darüber, wer Koch und Kellner war, gab es früher aber praktisch nie. Irgendwann in der Geschichte betraten dann Verwaltungsleiter die organisatorische Bühne. Sie waren die, ja, Verwalter eben. Diese quengelnden Störenfriede mit ihren langen Kostenlisten und den beständigen Ermahnungen, Geld zu sparen. Sie erstehen heute ja noch in diversen Krankenhausserien wieder auf. Stets kleinkariert, stets nervig. Der eigentliche Chef waren und sind andere, der Chefarzt, die Chefärztin. Eine im Grunde recht überschaubare, tripolare Welt, in der in letzter Konsequenz stets wenige, nämlich Ärztinnen und Ärzte, das Sagen hatten oder in späteren Jahren zumindest eine entscheidende Instanz geblieben sind. Es wurden organisatorische Entscheidungen getroffen, es schien weitgehend klar zu sein, wer verantwortlich ist, und der, der die Verantwortung vermeintlich trug, konnte meist dafür sorgen, dass diese Entscheidung auch umgesetzt wurde, Kraft Amt oder Kraft informeller Macht. Ob dabei in jedem Einzelfall die allerbeste aller möglichen Entscheidungen getroffen worden ist, das steht auf einem anderen Blatt, aber bis dahin war die Führungswelt irgendwie in Ordnung. Diese recht überschaubare, tripolare Welt existiert aber längst nicht mehr. Die Anforderungen haben sich vollständig verändert, die Bedingungen auch, die Strukturen ebenso. Früher gab es nicht derart viele Chefärztinnen und Chefärzte. Die zunehmende Spezialisierung in der Medizin hat inflatorische Blüten getrieben. Es existieren erheblich mehr funktionsorientierte Einheiten. Denken Sie an Reinigung, Catering, Einkauf, Logistik. Es gibt Dokumentationsassistenten, Sekretariate, Schreibdienste, Servicekräfte und so weiter. In größeren Organisationen unterstehen solche Bereiche getrennt voneinander agierenden Leitungshierarchien. Viele sind zentralisiert, manche direkt ganz outgesourced. Außerdem verfügen Krankenhäuser über Abteilungen für Risikomanagement, Qualitätsmanagement, Fallmanagement, Hygiene, Abrechnung, es gibt Organisationsstäbe, IT-Abteilungen und mehr. Und natürlich wird praktisch kein Patient nur von einer medizinischen Abteilung behandelt. Röntgen ist beteiligt, die Funktionsdiagnostik, das Labor, der OP, die Notaufnahme, die Sterilisation. Patienten werden auf andere Stationen, in andere Abteilungen verlegt. Es werden Konsile geleistet, manchmal auch durch externe Partner. Nun stelle ich ein weiteres Mal die im Grunde 1-Million-Euro-Frage. Wer ist in dieser Gemengenlage eigentlich noch verantwortlich für die Verweildauer eines Patienten? Oder wer ist verantwortlich für eine Station? Die Stationsleitung? Der Chefarzt? Und wenn ja, welche? Wenn wir über eine interdisziplinär belegte Station sprechen? Oder alle Leitungskräfte diverser Gruppen gemeinsam? Wäre es tatsächlich die Chefärztin, dann doch wohl nur für die ihr unterstehenden eigenen Ärztinnen und Ärzte. Alle anderen entziehen sich zumindest formal ihrem direkten Einfluss. Oder wer ist verantwortlich für den OP? Der arme OP-Koordinator? Und wenn es tatsächlich der OP-Koordinator ist oder manchmal auch so geregelt der Chefarzt der Anästhesie, auf wen könnte der OP-Koordinator echten formalen Einfluss ausüben? Im OP arbeiten Alpha-Tiere, diverse Abteilungen und unterschiedlichste Berufs- und Servicegruppen. Notaufnahme das Gleiche. Praktisch alle Notaufnahmen verfügen heute über einen hauptamtlichen ärztlichen Leiter, doch meist ist er Herrscher ohne personelles Reich. Die Pflege untersteht ihm nicht, oft auch nicht die meisten Ärzte, die von anderen medizinischen Bereichen quasi geschickt werden. Sie merken, es wird deutlich, es gibt ein echtes Problem. Im Krankenhaus sind immer sehr viele zuständig, aber niemand ist für irgendetwas abschließend verantwortlich. Die Folge: Es kümmert sich auch niemand abschließend. Krankenhaus führungslos eben. Im Grunde entdecke ich nur eine einzige Personengruppe, die für all das wirklich zuständig ist und über den Einfluss verfügen würde, der für die Wahrnehmung echter Verantwortung notwendig ist. Das ist die Geschäftsführung oder je nach Struktur der Vorstand. Doch selbst hier spalten wir heutzutage oft noch auf in Vorsitz, in kaufmännisch, medizinisch und pflegerisch. In kleinen bis mittelgroßen Krankenhäusern sitzt nicht selten eine einzige Person an der Spitze, von der zweifelsfrei behauptet werden könnte, dass sie für alles verantwortlich ist, weil sie die einzige ist, die echte Verantwortung überhaupt ausüben kann. Weil sie Entscheidungen treffen darf und formal jedenfalls über die Rechte verfügt, sie auch durchzusetzen. Der Geschäftsführer bzw. die Geschäftsführerin, also eine Person. Und selbst das lässt sich anzweifeln. Viele Geschäftsführer verlagern die Kernverantwortung für Medizin an ihre Chefärztinnen und Chefärzte aus. Sie wollen die ärztliche Behandlungsfreiheit respektieren. Doch wo hört diese ärztliche Freiheit überhaupt auf und wo beginnt die organisatorische Unfreiheit? Was ist Medizin? Was ist Organisation? Was ist ärztliche Entscheidung? Was ist Prozessentscheidung? Auch das sehr oft unklar. Und wie viel wert ist die formale Macht eines Geschäftsführers zum Beispiel gegenüber seinen Chefärztinnen und Chefärzten? Fragen über Fragen. Wenn Verantwortlichkeiten unklar sind, stellt sich im Kontext von Organisation und Prozess unweigerlich die Frage, wer darf organisatorische Entscheidungen treffen? Täglich werden ja tausende organisatorische Entscheidungen getroffen, die eben auch nicht primär ärztlich oder medizinischer Natur sind. Jeder Arbeitsvorgang, jede prozessuale Verbesserung und jede organisatorische Regelung entsteht letztendlich durch eine Entscheidung. Doch wer darf sie treffen? Wer trifft sie? Und was kommt dabei heraus? Wenn ich als Chefarzt einer medizinischen Abteilung verantwortlich für die Verweildauer eines Patienten gemacht werde, muss ich in der Lage sein, organisatorische Entscheidungen zu treffen, die sicherstellen, dass tagtäglich bei jedem Patienten von allen so gearbeitet wird, dass Patienten in der vorgesehenen Aufenthaltszeit behandelt werden können. Ich muss die Entscheidung treffen, wann das Schreibbüro einen Brief schreibt, wann ein Konsil durchgeführt wird, wann ein Patient seinen Ultraschall erhält. Ich möchte Einfluss auf die Arbeit des Sozialdienstes nehmen, der Pflegeplätze organisiert. Ich muss dazu sowohl im Einzelfall als auch ganz generell Einfluss ausüben können. Wenn ich nicht über diesen Einfluss verfüge, weil all diese Gruppen meinen Entscheidungen überhaupt nicht folgen müssen, kann ich meine Verantwortung nicht wahrnehmen. Dann bin ich das, was man einen Frühstücksdirektor nennt. Ein König ohne Reich. Die Unzuständigkeit der vielen zieht sich konsequent durch alle Bereiche und Stufen des organisatorischen Geschehens. Entweder werden einseitige Entscheidungen getroffen, also meist informelle Machtentscheidungen, bei denen später oftmals unklar ist, ob sie überhaupt umgesetzt werden. Oder man versucht, untereinander Einigung zu erzielen und das Ergebnis lautet Kompromiss. Kompromisse sind ja bekanntlich das, was keiner will. Obwohl Kompromisse natürlich nicht per se schlecht sind, aber unter solchen Bedingungen wird meist ein Kompromiss erzielt, der niemandem eine wirkliche Anstrengung auferlegt, keinen schmerzhaften Verzicht auf irgendetwas. Und ohne Not, das wissen wir, bewegt sich niemand aus seiner eigenen Komfortzone. Vor allem nicht immer zugunsten einer anderen Gruppe. Das ist die Situation. Deshalb ist Krankenhaus heute faktisch unführbar. Niemand ist abschließend verantwortlich für den Patienten und für den Behandlungsprozess. Selbst für kleinste Prozessausschnitte, wie beispielsweise OP oder auch Station, existiert keine eindeutige Entscheidungs- und Verantwortungsstruktur. Selbst innerhalb der hierarchischen Linien existieren Brüche. Denken Sie an die entscheidungsfähige Geschäftsführung, Chefärztinnen bzw. Chefärzte. Nebenbei bemerkt, wer führt eigentlich die Gruppe der Chefärzte? Der ärztliche Direktor? Nebenamtlich? Entscheidungs- und machttechnisch bedeutet das, Krankenhausentscheidungen leben entweder von gruppenisolierten Entscheidungen quer durch den gesamten Prozess der Behandlung, meist also zu Lasten des Gesamtprozesses, oder sie führen zu schmerzarmen Kompromissen. Oder sie resultieren daraus, dass sich machtvolle Einzelinteressen durchsetzen mit ungewissem Ausgang für die Umsetzung dieser Entscheidung. Führung ist ohnehin, bezogen auf die gesamte Palette von Führungsaspekten, kein wirklich leichtes Unterfangen. Ein Krankenhaus zu führen, ist eine echte Herausforderung. Sie fragen sich nun, wo denn nun meine Lösung bleibt? Oder warum ich das Thema überhaupt aufmache, wenn ich keine Lösungen habe? Nun, in diesem Podcast möchte ich tatsächlich keine Lösungswege aufzeichnen. Ich möchte stattdessen die Diskussion über dieses grundlegende Dilemma eröffnen. Bewusst machen, fördern als erster Schritt. Denn Führung begleitet mich heute in jedem Prozess der Veränderung. An irgendeinem Punkt in diesem Prozess wird Führung mit sicherer Regelmäßigkeit zu einem kritischen Thema. Ob ein Veränderungsprozess tatsächlich auf die Erfolgsspur gerät, entscheidet sich nämlich genau hier und daran, ob wir diese Führungskonstruktionsfehler beheben oder abmildern können. Denn nicht umsonst gilt die Wahrheit, Veränderungsprozesse sind immer Führungsentwicklungsprozesse. Ich würde jedenfalls gerne erleben, dass das latente Krankenhausführungsproblem als reales Problem wahrgenommen und in der Breite diskutiert wird. Ich höre nicht selten Geschäftsführer über die diffuse Allmacht ihrer Chefärzte klagen oder über mangelnde Rückendeckung ihrer Aufsichtsräte. In solchen Fällen höre ich mir die Einzelbeispiele an, die Beziehungsprobleme, die persönlichen Vorwürfe und denke, okay, ein systemisches Problem, siehe oben. Ich erlebe Pflegedirektoren und Direktorinnen, die sich über ihre Chefärzte aufregen, ihre Dominanz, manchmal Ignoranz gegenüber ihren Belangen oder sie beklagen sich über ihre Geschäftsführer. Auch hier höre ich mir die Einzelbeispiele an und denke, okay, ein systemisches Problem. Ich beobachte auch mit Interesse die Bemühungen der Pflege, ihre Bedeutung und ihren Einfluss auszuweiten. Ich verstehe das, ich begrüße das, doch das wird die Situation nicht leichter machen. Systemisch gesehen verschärfen wir durch die Aufwertung von Pflege als Gruppe eben diese Gruppengrenzen und damit die Interessensunterschiede. Vermutlich werden Kompromisse in Zukunft weniger arztlastig ausfallen, was tatsächlich nicht so schlecht wäre. Doch wir lösen keinesfalls das zugrunde liegende systemische Führungsproblem. Wir verschärfen es sogar. Und so beobachte ich seit Jahren mit Stirnrunzeln, dass wir Prozesse in immer mehr Segmente filetieren, in immer mehr Gruppen und Verantwortlichkeiten aufteilen, immer mehr Schnittstellen entstehen lassen. Meist aus gut gemeinten ökonomischen Gründen oder aus Standesinteressen heraus. Und was auf den ersten Blick oft richtig und billig aussieht, kommt uns aber aus der Gesamtprozesssicht jetzt schon recht teuer zu stehen. Es steht immer weniger der Gesamtprozess im Fokus, sondern immer mehr die Optimierung jedes kleinen organisatorischen Puzzleteils. Die Konsequenz daraus lautet, dass alle widerspruchslos von sich behaupten dürfen, bestmöglich und billigstmöglich zu arbeiten. Der Gesamtprozess ist aber längst nicht mehr bestmöglich und schon gar nicht billigst. Am Ende beurteilt der Patient den gesamten Prozess und am Ende bezahlen die Krankenkassen den Gesamtprozess. Und ich registriere, wie unfassbar schwer wichtige organisatorische Neuerungen im Dickicht von Interessen stecken bleiben, weil niemand in der Lage ist, die gordischen Knoten durchzuschlagen oder die handelnden Akteure wirklich herauszufordern, sich aus ihrer jeweiligen Komfortzone zu befreien. Deshalb versuche ich auch genau diesen Prozessgedanken verstärkt in die organisatorische Wirklichkeit zurückzutragen. Auf der Ebene von Prozess und eben auch auf der Ebene von Führungsstrukturen. Es wäre wirklich hilfreich, würden wir uns wieder mehr daran erinnern, aus welchem Grunde es überhaupt Krankenhäuser oder überhaupt Organisationen gibt. Weil das Endprodukt, also Behandlung und Gesundheit, eben nicht eine einzelne Person alleine leisten kann. Wir benötigen viele und unterschiedliche Personen. Diese Personen müssen miteinander kooperieren und im Prozess organisatorisch harmonieren, damit aus den vielen Einzelteilen eine perfekte Gesamtleistung entsteht. Das Fundament einer Organisation ist Kooperation und eben nicht Konkurrenz. Okay, Krankenhäuser sind natürlich nicht wirklich führungslos. Klar, sie werden ja geführt. Sie entscheiden jedoch auf der operativen Organisationsebene weit machtbasierter, kompromissorientierter und schmerzloser, als sie es sich leisten sollten. Sie orientieren sich in ihren Entscheidungen selten an der Qualität des Gesamtprozesses und sie leisten sich viele Entscheidungen, die später keine Akzeptanz und damit keine Umsetzung finden. Da ist also noch sehr viel Luft nach oben. Das war's für heute. Ich bin wirklich gespannt darauf, ob dieser Beitrag eine Diskussion über Führung im Krankenhaus auslöst, zumindest eine kleine. Ich werde sie wirklich interessiert verfolgen und mich auch einklinken. Fürs Erste sage ich aber danke für Ihre Aufmerksamkeit. Versäumen Sie übrigens auch nicht, rechtzeitig ganz viele meiner Bücher zu bestellen. Noch werden sie pünktlich zu Weihnachten unter Ihrem Baum liegen. Bleiben Sie mir gewogen, empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter. Eine schöne Restwoche. Bis bald, Ihr Jörg Gottschalk.